Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Optimismus ist Pflicht. Eine Welt zwischen Hoffen und Bangen. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt in diesem Semester. Die Themen, die ich mir vorab ausdenke, erweisen sich im Laufe des Semesters als immer aktueller. Vielleicht muss ich irgendwie mal andere Themen wählen. Vielleicht klappt es ja bei was anderem auch. Aber jedenfalls, wenn Sie irgendwelche Klagen hätten über den Lauf der Welt, wahrscheinlich bin ich schuld. Wer bin ich? Mein Name ist Volker Friedrich, bin Professor für Schreiben und Rhetorik an dieser Hochschule. Und mache seit 2005 als Bestandteil des Studiums, Studium Generale diese Vortragsreihen. Wir sind in der 30. Folge und Sie wissen, jetzt kommt der Werbeblock. Sollten Sie was versäumt haben, dann können Sie das meiste nachhören, wenn Sie diese hübschen Faltkärtchen mitnehmen wollen. Da gibt es unten rechts einen Link auf eine Internetseite. Da werden Sie finden von den 29 Vorgängerfolgen 350 Vorträge in Ton dokumentiert. Ton dokumentiert klingt, wie ich gelernt habe, langweilig. Deswegen sage ich, das sind 350 Podcasts. Und dann sind Sie sofort dabei und wollen das hören. Ich bitte Sie auch, das bis zum Ende des Semesters nachzuarbeiten. Also, da ist ein bisschen was geboten und alles einfach so für lau. Meines Wissens das umfangreichste Archiv dieser Art an einer deutschen Hochschuleinrichtung. Das musste mal gesagt sein. Aber es nützt nichts. Wie auch immer, vielleicht mögen Sie draufschauen. Jetzt Feiertage, wenn die Familie weg ist oder Sie weg sein wollen von der Familie, dann rufen Sie das mal auf. Nun gut, wen haben wir heute zu Gast? Jemanden, von dem Sie auch da Vorträge finden werden. Wir haben zu Gast Frau Professor Dr. Franziska Vidal. Sie kommt zu uns von der, jetzt muss ich aufpassen, es war bisher, also ganz am Anfang war es die Universität Landau. Dann war es die Universität Koblenz-Landau. Ist aber immer Koblenz-Landau? Ah, dann habe ich das irgendwann mal in meinem Übereifer abgekürzt. Also bislang Universität Koblenz-Landau, jetzt aber nicht mehr. Koblenz darf alleine weiterlaufen, Landau nicht. Landau ist jetzt fusioniert mit Kaiserslautern und nennt sich Rheinland-Pfälzisch-Technische Universität Kaiserslautern-Landau. Richtig? Ich habe vor dem Moment habe ich so die Hosen voll gehabt. Was müssen wir wissen über Frau Vidal mehr, als ich Ihnen erzählen kann? Sie ist Kulturwissenschaftlerin, hat also viel zu tun. Insbesondere mit dem, was uns betrübt in der Kultur. Sie hat in Rhetorik promoviert, Rhetorikphilosophie studiert, sich in Kulturwissenschaften habilitiert. Übrigens mit einer Arbeit, zu dem Zeitpunkt war das noch gar nicht so modern wie heute, aber da ging es schon um die Virtualität und die Rhetorik und die Arbeit und was das da für Auswirkungen hat. Schauen Sie sich's an, es lohnt sich. Sie ist für meine Verhältnisse oder meine Begriffe, mein Begriffsvermögen ungeheuer aktiv auf vielen Ebenen und Präsidentin vieler, vieler Gesellschaften, deren Namen ich noch nicht mal memorieren kann, aber für den heutigen Kontext ist relevant, Ruhe herein, für den heutigen Kontext ist relevant, und Sie werden nachher wissen, warum, sie ist Präsidentin der Ernst-Bloch-Gesellschaft. Und denjenigen unter Ihnen, denen dieser Name Ernst Bloch schon etwas sagt, die werden jetzt womöglich bei dem Vortragstitel gar nicht so irritiert sein. Wir werden etwas hören über Optimismus mit Trauerflor. Ich bin sehr gespannt, ob Sie beim Rausgehen Trauerflor tragen werden. Ich freue mich sehr auf den Vortrag, wünsche Ihnen viel Vergnügen. Im Nachgang können wir wieder miteinander ins Diskutieren kommen. Aber jetzt erstmal Frau Vidal.
trotz aller Virtualität bin ich immer ängstlich, dass die Technik nicht funktioniert. Sie verstehen mich gut? Ja. Okay, perfekt. Ich danke ganz herzlich Volker Friedrich, dass ich schon wieder mal in Konstanz reden darf. Ja, RPTU ist richtig, ist die Abkürzung. Wir sagen immer einfach in Landau, das macht es dann kürzer. In diesem Jahr mit neuem Präsidenten, und zwar wird der aus Konstanz kommen, von der Universität in Konstanz. Und so werden wir dann auch verbunden sein. Jetzt spiele ich mit dem Rechner von Herrn Friedrich. Perfekt, okay. Optimismus mit Trauerflor und trotzdem geht es um den utopischen Blick auf die Welt, den uns Ernst Bloch lehrt und von dem ich Ihnen etwas erzählen möchte. Anfangen möchte ich aber, wir hatten, wie Sie wissen sicher, letzten Sonntag, 10.12. war ein Feiertag. Es waren 75 Jahre Erklärung der Menschenrechte. Und wir haben eine Veranstaltung gemacht, nicht am Sonntag, da kommen auch bei uns keine Studierenden, sondern am Donnerstag. Und diese Veranstaltung hieß Menschenrechte in Zeiten von Terror und Gewalt. Warum sind sie nicht alle drauf? Ah, okay, genau. Ich habe mal die 30, keine Sorge, ich lese Ihnen jetzt nicht die 30 Artikel der Menschenrechte vor. Sie wissen alle, dass der größte Optimismus wäre, dass diese Menschenrechte auf der Welt auch eingehalten werden. Das werden sie nicht. Deswegen haben wir eine Veranstaltung gemacht, die allerdings ein sehr optimistisches Projekt nicht nur die Menschenrechte vorgestellt hat, sondern auch ein weiteres optimistisches Projekt, nämlich das Konzept einer Shared Society, wie es auf einem Universitäts- oder einem Kibbutz-Campus in Israel von Givat Haviva, das gehört auch zu einem meiner, da bin ich im wissenschaftlichen Beirat, die sich dafür einsetzen, dass jüdische und arabische Israelis miteinander im Dialog bleiben und sie trotz allem jetzt weitermachen, sehr aktiv sind, obwohl sie auch familiär einiges einbüßen mussten zu dieser Zeit. Terror und Gewalt. Ich habe es einfach nur mal ganz kurz etwas aufgezählt, was Sie alle wissen. Wir leben, und ich beschränke mich auf 2023, nur was in diesem Jahr alles ein Thema ist, wenn wir über Menschenrechte, wenn wir über Frieden, wenn wir über Optimismus reden. Der schwarze Sabbat in Israel, der 7. Oktober, der seit ja jetzt schon lange laufende Krieg in der Ukraine, der zweite äthiopische Bürgerkrieg, der Krieg im Sudan, dass in Bergkarabach kaum noch Armenier leben, obwohl sie auch eine Verfolgungsgeschichte schon haben, Taliban-Kämpfer in Afghanistan, die sich kein bisschen um Menschenrechte kümmern und das auch nicht interessiert. Das alles nur sind die Kriege dieser Welt. Fast wollte ich ein ähnliches Bild machen zum Thema Naturkatastrophen. Ich habe dann einfach nur mal in Wikipedia eingegeben, Naturkatastrophen 2023, und ich glaube, man muss es nicht alles wiederholen, und es stellt sich dann irgendwann die Frage, warum will diese Frau nun über Optimismus reden? Dann habe ich gedacht, dann gucke ich noch mal auf die aktuelle Politik, stimmt die mich Optimismus und optimistisch, und Sie sehen irgendwie Präsident Milei, wenn man sich, man könnte sagen ein Clown, aber einer, der sehr viel Macht haben wird und jetzt in Argentinien im Prinzip, ich sag's mal sehr salopp, den Trump machen wird. Sicher nicht schön für Argentinien. Orban will den Stopp von US-Hilfen. Sie wissen, was er gerade, wie er gerade erpresserisch im Europaparlament agiert. Die AfD bei den Landtagswahlen, heute habe ich ganz kurz in der Tagesschau oder in den ZDF-Nachrichten, egal, gehört, dass im Osten, in Pirna in Sachsen, ein Oberbürgermeister von der AfD-Wahlliste ist. Und sehr zusammengefasst wird es für mich durch dieses Höcke-Zitat: Im 21. Jahrhundert tritt der lebensbejahende afrikanische Ausbreitungstyp auf den selbstverneinenden europäischen Platzhaltertyp. Da frage ich mich, woher soll ich meinen Optimismus nehmen? Oder ich frage mit Kant, was kann ich wissen? in dieser Welt mit all diesen vielen Nachrichten in den Medien, mit all dem, was auf uns zukommt. Was soll ich überhaupt tun? Wie kann ich mich positionieren? Ich benutze den Kant- und Bloch'schen Begriff Hoffen. Was darf ich hoffen? Darf ich überhaupt optimistisch sein? Was ist der Mensch, dass er so macht? Und dann komme ich eben auf eine Antwort von Ernst Bloch. Optimismus mit Trauerflor und frage mich mit ihm, brauchen wir einen Optimismus mit Trauerflor? Einen Optimismus, der auf Ungleichzeitigkeiten in der Geschichte blickt, also auf die Gleichzeitigkeit verschiedener Zeiten in einer Zeit achtet. Gibt es nicht immer gesellschaftliche Kräfte, die der Zeit hinterherhinken, andere, die ihr vorausgehen und wenige, die mit der Zeit ihren Problemen und Figurationen in Einklang sind? Wo stehen wir? Vor allem aber, wo wollen wir stehen? Brauchen wir, mit Ernst Bloch gefragt, im Grunde einen militanten Optimismus? Militanter Optimismus ist ein Begriff des Philosophen. Das heißt, nachgerade einen, der Geschichte nicht als einlinigen Prozess missversteht, sondern sich bemüht, ihre Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit anzuerkennen und deshalb die Bedeutung der Utopie nicht in Frage stellt. Einen Optimismus, der auf keinen Fall Illusionen nähren will, sondern sich immer auch bewusst bleibt, dass es eines kritischen Blicks auf gegenwärtige Figurationen und daher eingehende Möglichkeiten bedarf. Es geht damit um ein utopisches Erkenntnisinteresse. Eines, das nicht harmonisieren will, sondern sich beständig der Utopie als einer geschichtstreibenden Kraft versichert. Der Hoffnungsphilosoph Ernst Bloch hat unnachgiebig geschichtlich-gesellschaftliche Kritik betrieben. Denn ihm war es immer um die entscheidende Wechselbeziehung zu tun. Kritische Beachtung der Gegenwart, dadurch produktiv ermöglichter Erbantritt der Vergangenheit. Auf dem Bild sehen Sie in einem Tübinger Seminar mit Wolfram Burisch, später dann meinem Lehrer. Deshalb hat gerade Ernst Bloch, der Philosoph der Hoffnung, jeglichem Utopismus eine klare Absage erteilt. Denn utopisches Denken, damit auch optimistisches, hat für ihn nichts damit zu tun, Phantastereien zu entwickeln, sondern den Traum vom Besseren zu verbinden mit dem, was sich als reale Möglichkeiten in der Welt zu erkennen gibt. Aber es lohnt sich, den Blick auf die Bedeutung der Utopie zu richten, insbesondere sich dem utopischen Denken eines Philosophen zu widmen, dessen Leben immer wieder geprägt war von Flucht vor den Kräften, die jegliches utopische Denken zerschlagen wollten. Der im Grunde ja auch gar keinen Grund hatte, optimistisch zu sein. Seine Schrift Geist der Utopie, die Schrift des Expressionismus, wurde vor allem im Schweizer Exil zu Zeiten des Ersten Weltkrieges verlassen. Also als Bloch Deutschland verlassen musste, weil er ein Kriegsgegner war. In einer Zeit, in der seine erste Frau in der Schweiz immer kränker wurde und nicht überlebte. Kein Grund zu Optimismus, und er schreibt aber ein Buch mit dem Titel Geist der Utopie. Dann die Dreams of a Better Life, geschrieben zur Zeit des Exils auf der Flucht vor den Nationalsozialisten und die Basis für sein Hauptwerk, das Prinzip Hoffnung. Vorlesungen über die Bedeutung des notwendigen Erbantritts der in der Geschichte entwickelten Ideale in der DDR, die dies als Kritik am Sozialismus interpretierte. Niemals hätte dieser Philosoph gesagt, seid immer optimistisch, denn seine Hoffnung ist alles andere als Zuversicht. Und sie ist nie Voraussage, wie die Zukunft aussehen könnte, denn sie malt nicht aus, bleibt also offen. 1961 pointierte er dies in seinem Eröffnungsvortrag an der Universität in Tübingen, an der er im hohen Alter eine Professur antrat, als er die DDR verlassen hatte und damit zugleich seine Hoffnungen, dass dort ein besseres Deutschland hätte Wirklichkeit werden können. Er musste diese aufgeben und wurde erstmal kritisiert, sehen Sie, da hatten Sie wohl mit der Hoffnung Unrecht. Doch Bloch betonte, so muss Hoffnung schlechterdings enttäuschbar sein können. Erstens, weil sie nach vorhin offen ist, in Künftiges hin und nicht bereits Vorhandenes meint. Zweitens aber, damit eng zusammenhängen, muss Hoffnung enttäuschbar sein, weil sie auch als konkret Vermittelte nie mit festen Tatsachen vermittelt sein kann. Diese sind ihrer Kundigkeit allemal nur subjektiv verdinglichte Momente oder objektiv verdinglichte Stockungen eines geschichtlichen Ganges der Geschichte. Hoffnung hat eo ipso das Prekäre der Vereitelung in sich. Sie ist keine Zuversicht. Dass Hoffnung keine Zuversicht ist, spricht keineswegs gegen sie. Es spricht auch nicht gegen den Traum, dass am Ende der Geschichte nicht auch alles gut werden kann. Aber wir müssen heute skeptisch fragen, was denn alles überhaupt sein soll und was wir nicht schon verhindert haben, etwa im Blick auf unser Verhältnis zur Natur. Trotzdem, die Offenheit des Geschichtsprozesses zu propagieren, erklärt sich bei Bloch durch dessen Vorstellung von Möglichkeiten, die immer der handelnden Menschen bedürfen, damit sie Wirklichkeit werden können. Weshalb seine Rede mit den Worten endete: Item, die Hoffnung der Zukunft verlangt ein Studium, das die Not nicht vergisst und den Exodus erst recht nicht. Das Überschreiten hat viele Formen. Die Philosophie sammelt und denkt, ni humanum alium, alle. Also allen Menschen. Ganz im Sinne seines Diktums, das Denken überschreiten heißt, werden wir demnach aufgefordert, utopisch zu denken, mithin offen für konkrete Möglichkeiten zu bleiben. Ein zweiter Teil kommt aber auf unser Denken heute, das wir oft als apokalyptisch empfinden. Apokalypse und Utopie. Freilich bleibt nicht zu leugnen, dass die gegenwärtige Weltlage, seien es Kriege, Naturkatastrophen oder die Abkehr von demokratischen Strukturen, es uns schwer macht, sich einem Möglichen zuzuwenden. Noch dazu einem, das seine Gestalt und seinen Inhalt noch nicht gefunden hat, da wir nicht sagen können, was es wird gut konkret heißen soll und es zudem in aller Offenheit mehr als fraglich ist, was denn überhaupt noch möglich ist. So wird verständlich, dass im gegenwärtigen Diskurs sehr oft der Begriff der Apokalypse fällt. Aber darauf weist der Theologe Beatici hin in einem areligiösen Sinn. Das heißt, ohne jegliche Hoffnung auf Erlösung. Denn von der Apokalypse reden wir im Duktus des drohenden Weltuntergangs. Mithin so, als handele es sich um eine Apokalypse ohne Apokalypse. Was meint eine Apokalypse ohne Vision, ohne Wahrheit, ohne Offenbarung? Beständig scheint unser Gefühl der Daseinsangst, mithin der Vorstellung, in einer Zeit zu leben, deren katastrophales Ende unabwendbar ist. Wie wollen wir dann etwas Neues überhaupt schaffen? Und wollen wir es überhaupt noch schaffen? Gerade aber von einem, gerade aber vom religiösen Begriff der Apokalypse her gewinnt die Bloch'sche Utopie ihre Dynamik. Denn nur die Apokalypse als das Bild einer endzeitlich kosmischen Krise, Katastrophe und Wendepunkt in einem taugt vorzüglich zur Zielbestimmung sowohl der Geschichte als eines prinzipiell offenen Geschehens, als auch unseres Zeitbewusstseins, als eines transitorischen, auf Zukunft orientierten Schwebezustands. Wie Gerd Uehding nicht müde wird zu betonen, denn die Utopie hat noch nie anderes als schlechte, dürftige Zeiten erlebt. Ohne sie wäre Latenz ja gar keine. Und der siebte Tag, dieser siebte Tag, wäre offenbares oder sichtbarlich bevorstehendes Ereignis. Der berühmte siebte Tag, das ist der Bezug zu Augustinus, dies septimus, not ipsi erimus. Ich verweile noch kurz beim Begriff der Stockungen, die Bloch in seinem Werk deutlich im Geschichtsprozess benennt und in seiner eigenen Biografie, Sie erinnern sich, ich habe es vorhin gesagt, beständig erfahren musste. Aber immer steht für ihn fest, dass zeitweilige Stockungen, selbst wenn sie lange Zeiträume einnehmen, nicht über die objektiv realen Möglichkeiten des Prozesses entscheiden. Das objektiv real Mögliche ist ihm das entscheidend Mögliche, denn dies, nur dieses enthält eine zukunftstragende Bestimmung, geht über das Kannsein hinaus. So ist der Mensch die reale Möglichkeit all dessen, was in seiner Geschichte aus ihm geworden ist und vor allem mit ungesperrtem Fortschritt noch werden kann. Der Mensch selber befindet sich demnach in einem Entwicklungszustand, so heißt es schon im ersten Band der Gesamtausgabe des Bloch'schen Werkes Spuren, wie nun ich bin. Aber ich habe mich nicht, darum werden wir erst. Und Bloch fordert uns auf, den Spuren, die auf Möglichkeiten verweisen, nachzugehen. Folglich wie ein Detektiv zum Spurenlesenden zu werden. Und vielleicht erinnert sich mancher, Volker Friedrich auf jeden Fall, dies Besondere des Detektivs und warum ein Kulturwissenschaftler arbeitet wie ein Detektiv, durfte ich schon mal in dieser Reihe vorstellen. Hier nur der Hinweis, dass es darum geht, auf die Widersprüche zu achten, die uns dazu aufrufen, dem scheinbar Selbstverständlichen zu misstrauen. Insofern lassen Spuren das fragende Staunen zum Anlass der Reflexion werden. Es ist dies als erstes ein Denken vom Objekt her, objektive Hermeneutik, wenn man so will, aber eines, das dann doch auf das Subjekt als Leserin und Leser der Zeichen setzt. Im Sinne der Bedeutung von Methode als mit dem Weg der Sache gehen. Der Mensch selbst steht also für den Prozessgedanken und für das Streben nach einem Werden. Der Mensch selber fühlt sich in solchen Zeiten deutlich als nicht festgestelltes Wesen, als eines, das zusammen mit seiner Umwelt eine Aufgabe hat und ist ein riesiger Behälter von Zukunft. Auch wenn Bloch nirgendwo davon ausgeht, dass es ein absolutes Ziel der Geschichte gibt, meint er doch, dass es dem Menschen eigen ist, das Bestehende immer wieder überschreiten zu müssen und er das zielgerichtet auf das Bessere hin tun will, was selbstverständlich nicht bedeutet, dass ihm dies auch gelingt. Trotzdem sollten wir uns gewahr werden, was Bloch in seinem letzten Band Tendenz, Latenz, Utopie eindringlich betonte. Die Welt ist ja ein einziges Experiment ihrer selber. Ein Experiment, das weder gelungen noch aber vereitelt ist. Gerade weil er davon ausgeht, dass der Mensch sowohl Teil eines unausgegorenen Prozesses ist, als auch selbst im Prozess, stellt sich für ihn die Frage, wie der Mensch zu dem geworden ist, was er jetzt ist und was er noch werden kann. Was immer auch heißt, dass wir Menschen in Verantwortung gegenüber dem Prozess von Mensch und Welt stehen. Für den Zweifel, dass das Bessere überhaupt möglich sein kann, steht in der Tradition der Bibel exemplarisch Hiob. Der Darstellung dieser Geschichte sagt Bloch nach, dass sie bereinigt wurde, denn Hiob sollte die Zweifler wieder in den Stall zurückbringen. Er selbst aber bezieht sich auf Hiobs Rebellion gegen einen ungerechten Gott, die ja keineswegs dahingegen deutet, dass das Unrecht in der Welt nun ein Beleg dafür sei, dass es keinen Gott gebe, sondern vielmehr irgendwie bin ich mit meinen Folien mal wieder durcheinander. Folien sind nicht so meine Stärke. Dass es in der Welt immer wieder einen Auszug gibt, der aus dem jeweiligen Status herausführt und eine Hoffnung, die sich mit Empörung verbindet, ja, die in den konkret gegebenen Möglichkeiten eines neuen Seins fundiert ist. Auf das Weltliche übertragen heißt dies ganz einfach, dass das Unrecht und das Leid in der Welt kein Beleg gegen die Bedeutung der Utopie sind. Denn woran hier nicht gezweifelt wird, ist die Bedeutung des immer wieder, darum lasse ich das Bild, weil Sie es ja da so schön haben, des immer wieder notwendigen Exodus. Nachgerade also eine Deutung des geschichtlichen Prozesses als auch des Menschen selbst als ein messianisches Geschehen, freilich eines sehr säkularen Messianismus, eben eines ohne Messias. Wenn aber alles offen ist, woher kommt der Stoff der Utopie? Oder anders gefragt, warum nimmt der Philosoph die menschlichen Träume als Vorboten einer besseren Welt ernst? Beginnen wir mit der Verantwortung, in der der Mensch in Blochs Philosophie steht. Dies erläutert er im Rekurs auf den im Märchen oft betonten Hinweis, vergiss das Beste nicht. Diese Sentenz steht für die Art und Weise, auf die Spuren der Zukunft in der Vergangenheit zu blicken, also zu fragen, welche Bedeutung Vergangenes für die Zukunft hat. Das Beste wäre dann das, dessen Erfüllung noch aussteht. Anders ausgedrückt, welcher Überschuss ist im Objekt enthalten und wie gelingt es, dass dieses dem Subjekt nicht äußerlich bleibt? Wo finden wir ein noch unabgegoltenes Potenzial, das kenntlich wird in unseren Träumen, vor allem in den materialisierten, wie etwa in der Kunst, aber auch in Architektur, Technik, Medizin und so weiter. Genau dies ist die Frage, die er den Menschen in der Gegenwart stellt. Seien die Zeiten auch noch so finster, müssen wir uns beständig bewusst werden, was wir von der Zukunft erwarten wollen. Geben wir uns fatalistisch einer Weltuntergangsstimmung hin oder erinnern wir uns unserer Verantwortung und damit immer unseren Träumen nach vorwärts? Ist Hoffnung insofern nichts anderes als Verantwortungsbewusstsein für eine bessere Welt als die gegebene? Deshalb fordert der Philosoph Ernst Bloch nicht schwärmerisches Denken, Hoffnung um der Hoffnung willen, sondern konkrete Utopie als Produkt unserer Träume nach vorwärts. Im dritten Teil rede ich vom Tagtraum zur Utopie, denn Träume sind für Bloch Aktivität eines antizipierenden Bewusstseins, um die Gegebenheiten der Welt zu überschreiten und Veränderungen zu imaginieren. Doch ebenso Bloch, die Menschen träumen nicht nur nachts, durchaus nicht. Auch der Tag hat dämmernde Ränder, auch dort sättigen sich Wünsche. Gerade diese Tagträume sind Bloch eine Vorstufe utopischen Denkens. Und so schreibt Heiko Hartmann im Bloch-Wörterbuch, Nacht- und Tagträume gestalten Wunschbilder, die die als defizitär erlebte Wirklichkeit überschreiten und Projektionen eines besseren Lebens enthalten, die zum Ausgangspunkt für gesellschaftliche Veränderungsprozesse werden können. Besondere Wachträume bergen nach Bloch ein hohes sozial-utopisches Potenzial. Träume sind demnach nicht allein Flucht vor der Realität, sondern Mittel, dem Menschen im Willen zur Veränderung zu stärken. Im Tagtraum wird mit der Realität experimentiert. Den Gegebenheiten wird mittels Fantasie etwas entgegengesetzt. Der Mensch handelt schöpferisch. Der Tagtraum kann Einfälle liefern, die nicht nach Deutung, sondern nach Verarbeitung verlangen. Er baut Luftschlösser, auch Planbilder und nicht immer nur fiktive. Wunscherfüllungsfantasien verlegt der Mensch zunächst in seine Träume. Die sind quasi die erste Stufe, etwas Besseres oder einfach anderes als das Gegebene zu denken. Wie wir wissen, nennt Freud die Umwandlung des tief Unbewussten in den manifesten, symbolisierten Trauminhalt Traumarbeit, die ihren Ort im Nachttraum hat. Er speist sich aus vergangenem infantilen Triebleben und ist deshalb laut Bloch regressiv. Wunscherfüllungsfantasien sind jedoch auch im Nachttraum möglich, da das menschliche Ich durch den Schlaf geschwächt keine Zensur ausüben und sich nur noch auf die sogenannten Tagesreste, also die assoziativ stark gelockerten Vorstellungen beziehen kann und die praktischen Zweckinhalte der Außenwelt blockiert sind. Entscheidend aber ist, dass Bloch von diesen regressiven Träumen in Abgrenzung zu Freud die Tagträume hervorhebt, die er als Vorstufe der Einbildungskraft tituliert. Sie rezipieren nicht verdrängte Wünsche und Erfahrungen, sondern greifen produktiv auf mögliche Veränderungen vor. Das produktive Vermögen des Tagtraums erklärt sich durch vier unterscheidende Charakteristika. Freie Fahrt, erhaltenes Ego, Weltverbesserung und Fahrt ans Ende. Erstens untersteht der Tagtraum im Gegensatz zum Nachttraum bei aller ausschweifenden Freiheit der Lenkung des bewussten Ichs. Romantisierend spricht der Philosoph von der Fahrt ins Blaue. Zweitens fällt zwar auch beim Tagtraum die Zensur weg, das Ego aber bleibt erhalten. Es ist in erwachsener Kraft, meint Bloch kontra Freud. Das Ich macht sich selbst zum Mittelpunkt der Wunscherfüllung. Drittens wird der Tagtraum kommunizierbar, drängt geradezu zur Mitteilung, da sein Anliegen Weltverbesserung ist und somit den Mitmenschen einbezieht in die Wunschträume. Denn so will sein Tagtraum öffentlich verbessern. Es ist gerade diese Kommunizierbarkeit, die den Tagtraum zur Vorstufe jeglichen künstlerischen, philosophischen und wissenschaftlichen Denkens macht. Der Tagtraum hat quasi die Funktion der Antriebskraft. Denken Sie nur an den berühmten Marx'schen Traum von einer Sache. Immer geht es um die Wirkmächtigkeit des Erträumten. Was die Menschen hier jedoch brauchen, ist Fantasie. Fantasie verstanden als die Fähigkeit, subjektive Sehnsüchte über das Gegebene hinaus mit Bildern zu verbinden, die auf eine zukünftige Realisierung verweisen. Dann erst dann ist Fantasie das Rohmaterial für alle Wunschbilder. Und weil der Tagtraum diese Möglichkeiten besitzt, intendiert er in besonderem Maße Weltverbesserung. Im Tagtraum richtet sich der Blick immer auf Zukünftiges, was nicht heißt, dass hier nicht auch bloße Spinnerei blühen kann. Gerade deswegen muss Fantasie konkret bleiben. Das heißt, sie soll in den Dingen etwas wahrnehmen, was erst latent erkennbar ist. Bloch benennt dies mit der antiken Philosophie entnommenen Vorstellung der objektiven Fantasie. Fantasie also als ein Erkenntnisvermögen, welches ganz im Sinne des Aristoteles sich etwas vorstellen kann, was im Moment der Vorstellung nur in Umrissen deutlich wird, also mehr erahnt als gewusst werden kann. Für Bloch heißt dies, dass auch die Fantasie eines Korrelates in der Welt bedarf. Gerade weil es nicht um Flucht aus den Gegebenheiten der Welt ins Fantastische geht, garantiert erst das Konkrete oder Objektive die Chance auf zukünftige Verwirklichung. Wobei, dies sei immer wieder betont, auch nur als Chance. Eine Chance, die genutzt werden muss, wenn sie Wirklichkeit werden soll. Vierter Charakter ist die Fahrt ans Ende. Denn der Tagtraum zieht nicht auf fiktive Wunscherfüllung, sondern auf reelle, eben als Entwurf von Alternativen zur Wirklichkeit. Sie sind ein implizites Nein zum Mangel und sie gehören für Bloch untrennbar zum Wesen des Suchenden unzufrieden strebenden Menschen, der in seiner Imagination ein noch nicht entwirft, das real werden soll und dadurch den Weltprozess vorantreibt. Tagträume braucht der Mensch. Sie sind ihm eine konkrete Lebenshilfe, denn es gibt, so sagt Bloch, keinen Menschen, der ohne die wohltätigen Folgen des Träumens auch nur einen Schritt gehen könnte oder gar imstande wäre, sich zu seiner Tagesarbeit zu erheben. Tagträume entwickelt der Mensch in einer Stimmung zwischen Trübe und Heiterkeit, die eben Fantasie anregen kann. Der Stimmung ist es wesentlich, nur als diffuse total zu erscheinen. Sie besteht nirgends aus einem herrschend überwältigenden Affekt, sondern aus einer selber weiten Mischung vieler, noch nicht zum Austrag gelangter Affektgefühle. Die Stimmung wird zum Ausgang für das Tagträumen, da der Mensch sich der Entspannung und nicht dem Schlaf hingibt. Und hier entwickelt er den Drang zum Ausreißen. Dies zeigt sich vor allem durch den Hang zum Besseren, der allen Erwartungsaffekten anhaftet und somit zum Mittel wird, gedrückte Stimmung zu erleichtern oder ihr zu entfliehen, indem man Wunschfantasien entwickelt und sich diese bildlich vorstellt. Der Inhalt der Tagträume wird bestimmt durch die Konkretheit der Fantasie, mit der die Erwartungsaffekte gefüllt werden. Und derart geben die antizipierten, entmischten Erwartungsaffekte, vorzüglich die positiven, dem wachen Traum seine Richtung nach vorwärts. Und die Hoffnung ist der absolut dominierende Erwartungsaffekt, als einziger fähig zu logisch konkreter Berichtigung und Schärfung. Sie ist eben nicht nur ein Affekt, sondern auch ein kognitiver Akt. Sie überwindet sowohl Angst als auch bloße Erinnerungen. Aber auch bei Bloch gibt es freilich eine Unterscheidung von Tagtraum und Wishful Thinking. Bei der bloßen Entwicklung von Wünschen geht es einzig um die Befriedigung der Bedürfnisse. Ich glaube, im Moment vor der Weihnachtszeit weiß so jeder, was Bloch damit wohl gemeint hat. Es geht um die Befriedigung der Bedürfnisse, die die kapitalistische Gesellschaft projiziert, mithin um rein private Glückssuche. Ein Glück, welches eintreffen soll, wenn sich vom Markt gelenkte Wünsche erfüllen, obwohl diese doch nur das Bestehen des Marktes garantieren sollen. Es sind auf Äußerlichkeiten und ein sich einrichten in den bestehenden Strukturen orientierte Wunschbilder, solche, die, so Bloch, den von der Gesellschaft ausgelegten Leimruten für die angelockten Traumvögel entspringen. Hier entwickelt sich eine diffuse Bindung an das Bestehende, eine, die Wunscherfüllung im Konsumentsein sucht und daher unfähig wird, über das Bestehende hinauszudenken, gerade weil solche Anstrengung als wenig erfolgsversprechend denunziert wird. Hier haben wir dann eine Absage an das Utopische, eine, an der sich zeigen lässt, wie schnell sich dann solch denkerische Trägheit von Irrationalismen vereinnahmen lässt. Solange genügend Waren zur Verfügung stehen, richten sich dann die Wünsche nur auf diese und die dann folgende Enttäuschung führt nicht zur Entwicklung eines utopischen Denkens, sondern lässt Geschichtsabwendung und Selbstbezogenheit erstarken. Daher sind nur Tagträume, die aus produktiver Fantasie schöpfen, ein Medium der Utopie, die dann aber mehr sein muss als bloß Erträumtes, nämlich konkret. Dieser Anspruch, konkret sein zu müssen, ergibt sich aus der kritischen Funktion der Utopie, mithin aus ihrer subversiven Kraft, den Prozess gesellschaftlicher Veränderungen in Gang zu halten. Konkrete Utopie oder in den Worten Rolf Schwenters, an der Utopie führt kein Weg vorbei. Mit Ernst Bloch gesehen ist die Geschichte noch lange nicht an ihrem Ende angelangt und der Prozess von Mensch und Welt offen. Wenn der Prozess aber offen und unbestimmt bleibt, dann liegt seine Entwicklung in der Verantwortung der Menschen. Keineswegs kommt das Bessere von allein oder lässt sich erträumen. Es erfordert verantwortungsbewusstes Handeln. Diesen Gedanken explizieren zeigt Ernst Bloch in seinem Werk Das Prinzip Hoffnung, dass viele mögliche Gesichter der Utopie geschichtlich-sozial bereits erschienen sind und neue Bestimmungen noch in Zukunft liegen. Vom Erlernten Gebrauch zu machen, zu dem man sagen, wie es schon Kant forderte und füge danach, wie wir es versuchen, allen Studierenden beizubringen, vom Erlernten Gebrauch zu machen, hieße dann, beständig darauf zu blicken, was in der Geschichte erreicht wurde, was misslungen ist und was als Forderung an uns Heutige offen geblieben ist. Es sind die Handlungen in der Geschichte, die zum Blick auf die Zukunft herausfordern, denn diese dort aufscheinenden Gesichter, Bilder, Möglichkeiten sind unabgegolten. Mit dem Begriff unabgegolten meint der Philosoph, dass in ihnen die Verpflichtung virulent bleibt, sie noch werden zu lassen. Er verwendet daher auch den Begriff fortverpflichtend. Entscheidend ist somit nicht das Vergangene an sich, sondern seine Bedeutung für die Zukunft. Deshalb sollte unser Blick auf die Welt einer sein, der seine Sache auch überholen kann, in ihrer Schwimmrichtung versteht sich, und das den tätigen, nicht wie bisher belassenen Anteil hinter sich hat, den Anteil am Heraufkommenden in der Sache, dem die erkennende Treue vor allem gehalten wird. Ein Auge kommt hier durchaus wieder, doch keinesfalls nur als Betrachtendes. Es sieht vielmehr, wie schlecht die Dinge sind, wie gut sie sein könnte, und leitet so an, sie mitbildend zu verändern. Am Vergangenen und am Gegebenen interessiert so grundsätzlich, welche Möglichkeiten auf Zukunft hier erkennbar sind. Was uns der Philosoph hier erklärt, ist im Grunde der Appell, die Welt aus einem utopischen Blickwinkel heraus zu sehen. Oder mit Volker Friedrich aus einem optimistischen Blickwinkel heraus. Denn dann wird deutlich, warum die begriffene, reflektierte Hoffnung für ihn ein Prinzip darstellt. Denn aus dieser Blickrichtung wird der Mensch als beständig Hoffender erkennbar. Im Prozess der Welt kommt es dann darauf an, die Latenz zur Erfüllung der Hoffnungsinhalte zu sehen. Deshalb wirkt die Philosophie von Ernst Bloch als etwas Neues. Denn er setzt in sie ein utopisches Moment und schaut so auf Gegenwart und Vergangenheit. Vergiss das Beste nicht. Heißt er auch, sich danach zu richten, was von den menschlichen Träumen eben noch nicht zur Wirklichkeit geworden ist. Erinnerung bedarf einer Erwartung des Zukünftigen, denn darin liegt der Sinn des Umgangs mit dem Vergangenen. Der Mensch ist geprägt vom Blick nach vorn. Die Dinge, die hinter ihm liegen, kann er nicht verändern. Also interessieren sie ihm im Hinblick auf gegenwärtiges und zukünftiges Handeln. Sich erinnern ist der Versuch der Vergegenwärtigung von Geschehnissen, und je weiter diese zurückliegen, desto ferner werden sie für das Gegenwärtige, weil ihnen immer weniger etwas Störendes zukommt. Sich zu erinnern heißt dann auch, etwas zu erwarten. Mit den Worten des Philosophen Ernst Bloch: Die Erinnerung käme ohne diese Art Betroffenheit gar nicht zustande. Sie ist gar nicht fähig, lediglich betrachten, lediglich eine an Gewesenes und Gewordenes zu sein. Sondern erinnert wird einzig, was für uns und in dem sachlich mitteilbaren, zur Geschichte tauglichen Fällen auch für sich noch nicht fertig geworden ist. Erinnern setzt voraus, dass etwas vergessen worden ist, auch in der Sache, um nicht zu sagen von der vergangenen Sache selber. Warum aber gibt es für den Menschen ein Bedürfnis nach dem Neuen, dem Anderen, dem Besseren? Bloch erklärt dies mit dem Dunkel des gelebten Augenblicks, mithin mit der Unmittelbarkeit des Lebens. Solche Unmittelbarkeit überfordert uns, weil wir Totalität nur erahnen, aber nicht haben können. Vor allem aber können wir die Frage nach uns selbst nicht beantworten, sind ja, mit Freud gesprochen, nicht Herr im eigenen Haus. Unser Selbst liegt im Dunkeln. Den literarischen Ausdruck dieses Gedanken finden wir in Goethes Faust. Wenn dieser sich als Zukunft erhofft, werd ich zum Augenblick sagen, verweile doch, du bist so schön. Der Augenblick aber wird vergehen, ist nicht festzuhalten. Er wird jedoch zum Ausgangspunkt für Bilder des Möglichen noch nicht, die den Menschen antreiben zur Veränderung. Es sind die Bilder, die Träume, in denen aufleuchtet, was sein könnte, die Sehnsucht nach Neuem wecken, das eben immer auch ein Besseres sein soll. Deshalb fordert der Philosoph uns auf, ganz konsequent für das Neue offen zu sein. Der Mensch soll seine Verantwortung für die Zukunft erkennen. Und der Philosoph muss dies ins philosophische Denken integrieren, nachgerade eine Philosophie der Utopie schaffen. Für uns heute ist dies die Herausforderung, sich auf der Suche nach allen denkbaren Möglichkeiten für eine bessere Welt selbst unter den gegenwärtigen widrigen Bedingungen nicht beirren zu lassen. Um mich aber der Frage nicht vollkommen zu verschließen, was denn nun der Inhalt der Utopie sein könnte und trotzdem nicht zu negieren, dass man Utopie nicht positiv ausmalen kann, ganz kurz zum Schluss meine Utopie. Es ist der Traum einer bewohnbaren Erde für Mensch und Natur. Also einer Erde, die es allen Menschen möglich macht, aufrecht zu gehen oder ganz einfach ausgedrückt, um Zukunft irgendwann für und durch alle zu haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und diskutiere natürlich sehr gerne mit Ihnen.
Ja, herzlichen Dank. Ich werde
es immer kurz, ich weiß,
wunderbar. Ist ja viel drin gewesen. Ich werde es wieder moderieren und für die Aufnahme wiederholen, was gefragt wird. Wenn Sie schon so weit sind, dann werfen Sie es uns zu. Wenn nicht, müssen wir beide hier noch ein bisschen plaudern miteinander. Bitteschön. Also die Frage geht nach dem Exodus und welche Vorstellung Frau Vidal da entwickeln würde. Welcher ist nötig, welcher Exodus für uns heute?
Für mich ist es im Moment an der Universität ein Kampf gegen den Antisemitismus, der wieder groß geworden ist, indem ich irgendwie sage, wir müssen wieder raus aus einem veralteten Denken, das plötzlich wieder aufbricht und das ganz aktuell es notwendig macht, aktiv zu werden und sich zu äußern. Das ist im Moment mein ganz privater, persönlicher Exodus, den ich versuche, an der Universität zu leben. Darum auch diese Anfangsveranstaltung, die wir von dem Zertifikatsstudiengang Menschenrechtsbildung organisiert haben. Also nicht nur es gibt auch Antiziganismus und Antimuslimdenken, das will ich nicht leugnen, aber dass gerade wieder so stark wird. Und das ist das, wo ich dann denke, wir müssen einen Exodus im Sinne, wir brauchen einen Aufbruch, der das Falsche am Alten in Frage stellt und wieder neu anfängt und sagen, da muss etwas anders sein. Ansonsten denke ich, wenn Sie sich Blochs Leben angucken, dann ist es ja ein beständiger Exodus. Ne? Es gibt keine Station in seinem Leben, die nicht Exil war und aus der er immer wieder raus musste. Und das, finde ich, ist etwas vorbildhaft, also nicht vorbildhaft, dass man immer in Exil muss, sondern dass man ein solches Leben hat und dann trotzdem deutlich macht, ich muss immer wieder den Schritt auf was Neues wagen. Das ist für mich das Vorbildhafte an der Blochschen Philosophie, von dem ich immer hoffe, dass es mich prägt, weil ich in vielen Lebenssituationen natürlich ganz wenig optimistisch bin, gerade momentan.
Ich fand es überraschend, für den Optimismus zuständig zu sein.
Natürlich bist du für den Optimismus zuständig, du hast ja den Titel gewählt.
Naja, der ist ja nur ein Zitat und nicht von mir. Also, ja, haben Sie weitere Einwürfe, Fragen? Also Sie fragen nach dem Transzendieren ins Religiöse und ins Diesseits, was er mit dem Letzteren meint. Ob das Erstere schon klar ist, weiß ich auch nicht, aber wir wenden uns dem Zweiten zu.
Genau, wir wenden uns den Zweiten zu. Das ist ja ein bisschen das, was ich in diesem Satz, also ein Messianismus ohne Messias. Na, was er will, ist das Himmelreich, aber auf Erden. Also nicht irgendwo da oben soll das Himmelreich sein, sondern sein Traum ist, dass wir dieses Himmelreich auf Erden schaffen, dass wir uns also darum kümmern, hin auf Zukunft zu gehen, aber eine bessere Welt hier zu schaffen und nicht irgendwo in einem Jenseits. Sehr vereinfacht ausgedrückt.
Was fehlt die konkrete Arbeit dazu?
Also was müssen wir dafür tun? Konkrete Arbeit, wie sieht die aus, ist die Frage.
Wir müssen Verantwortung für diese Welt übernehmen, sagt er ja. Und wir müssen uns anschauen, was gab es in der Geschichte eigentlich immer an Aufbruchsituationen, in der so ein Blick war für eine Welt, die besser sein könnte, was aber nicht in Erfüllung gegangen ist. Habe ich in der Kunst das Trompetensignal des Fidelio, das so ausdrückte, die Mauern können fallen. Das habe ich im Bauernkrieg, wo dann Bloch sagt, geschlagen ziehen wir nach Haus, die Enkel fechten es besser aus. Also zu sehen, da sind Menschen aufgestanden, wollten irgendwie Ungerechtigkeiten beseitigen, sind gescheitert, aber das, was sie wollten, das lebt. Und nicht die Kinder werden es schaffen, aber die Enkel, jetzt wahrscheinlich die Ur- oder Urenkel. Das sind so die Sachen, auf die er blickt. Aber es gibt kein konkretes Ausmalen bei Bloch. Er wird nicht sagen, wir brauchen eine Welt, die so aussieht, weil er ja deutlich macht, er ist kein Utopist. Also er malt uns kein George Orwell, sonst was alles malt er uns nicht aus, sondern sagt, wir müssen gucken, was gab es in der Geschichte für Träume. Französische Revolution, was war da? Was ist denn der Marx'sche Traum von einer Sache? Und das sollen wir verantwortlich uns anschauen. Wobei ich bei allen kritischen Blick sage, manches haben wir ja schon verkorkst. Also sein Verhältnis zur Natur, das er von uns fordert, das werden wir so nicht verwirklichen können. Er hat ja das Bild eines Zusammengehens von Mensch und Natur in Verantwortung. Da haben wir ja schon vieles irgendwie falsch gemacht. Und Bloch sagt auch, das alles, was ich hier sage, gilt freilich nur für die, die zum Hellen streben. Er sagt es ja zum Beispiel, das Prinzip Hoffnung schreibt er in der Zeit des Nationalsozialismus. Dann sagt er, für die, die zum Dunkeln streben, gilt es freilich nicht. Die werden da nichts schaffen.
Wollen Sie noch zum Hellen streben? Jetzt haben Sie die Chance. Oder wollen Sie das Helle mitnehmen und in Ruhe darüber nachdenken und das Dunkle in sich vertreiben? Das wäre doch eine Aufgabe. Bis zum nächsten Mal.
Oder nachfragen, ich glaube zum Beispiel bei den Kommilitonen haben ein paar Mal so, was hat sie jetzt schon wieder gesagt? Man konnte es sehen.
Klar.
Also fragen Sie gerne nach. Ich wiederhole es auch gerne.
Man müsste sich trauen, aber da traut sich jemand. Wunderbar. Das Unterbewusste, spielt das eine Rolle bei Bloch?
Ja, sicher, in gewissen Weise, wenn er auch deutlich macht, was in Nachtträumen möglich ist und dass man auch da etwas entwickeln kann. Und im Tagtraum haben sie ja auch Unterbewusstes, was deutlich wird. Aber nicht so wie bei Freud. Ne? Also da grenzt er sich ab und sagt, ihm ist es wichtiger zu gucken, was in den Tagträumen ist, weil man da selber noch Einfluss nehmen kann. Ne? Es sind ja ganz wenige Menschen, die auch ihre Nachtträume steuern können. Den Tagtraum können sie ja immer so ein bisschen steuern.
Also welche Rolle spielt Bloch heute noch in der Philosophie? Sie sagen, Sie haben ihn in Tübingen erlebt. Das waren sicherlich spannende Zeiten. Welche Rolle spielt er heute?
Wir behaupten immer, er kommt wieder gerade. Also er spielt eine größere Rolle in der Kulturwissenschaft und in den Sozialwissenschaften als in der Philosophie. Weil die Philosophie sehr geprägt ist von der Philosophie aus Großbritannien in vielen Bereichen, aber es kommt gerade wieder. Also es gibt eine ganze Menge junge Menschen, die wieder über Ernst Bloch promovieren, ihre Doktorarbeiten schreiben. Übrigens auch in Großbritannien, wo es sogar ein Ernst-Bloch-Zentrum gibt. Aber es ist natürlich im Verhältnis zu anderen Philosophen sehr wenig. Oder ich war heute in Konstanz in der Buchhandlung, da standen die alle auch, die gerade so in sind oder sich auch nur Philosophen nennen, wie Precht, den findet man ja komischerweise hier in der Unistadt, in jeder Buchhandlung. Da sagte der Buchhändler Neil Bloch, der interessiert jetzt nicht so. Aber wie gesagt, ich glaube, dass er wieder im Kommen ist, dass das einerseits durch die Fridays for Future Bewegung man schaut, was hat er eigentlich zum Thema Natur gesagt, er hat doch viel Unsinn dazu gesagt, aber irgendwie dieser Gedanke, dass man muss mit der Natur zusammengehen und muss darauf achten, da finden einige etwas, aber die klassische Philosophie an den Universitäten, die braucht noch etwas, bedauerlicherweise.
Die hat immer schon noch etwas gebraucht.
Ja, ja.
Nun gut. Ja, Sie haben noch eine Frage. Immer dann, wenn ich anhebe, das ist für einen Klassiker, wenn ich mein Schlusswort versuche wiederzufinden, dann sagt jemand, ich hätte da noch was.
Sie dürfen aber gerne.
Ich sag nachher noch was zu den schönen Erlebnissen mit, ich hätte noch was. Aber jetzt sind Sie dran. Was möchten Sie? Gute Frage. Wie unterscheidet Bloch, was ist hell, was ist dunkel?
Das macht er genauso wie Sie. Im Endeffekt irgendwie, wenn Sie seine Texte sehen, die er geschrieben hat, zum Beispiel als er sich über seinen Lehrer Georg Simmel aufregt, weil der den Ersten Weltkrieg lobt, dann macht er deutlich, was bedeutet das denn, wenn es jetzt einen Weltkrieg geben wird und wie würden die Menschen da wiederkommen. Er schreibt in den 30er Jahren ein Buch, das heißt Erbschaft dieser Zeit. Da gibt es immer, so mein Lieblingsbeispiel ist das, weil es auf heute übertragbar ist. Er beschreibt einen Tanzmarathon und er beschreibt dort, wie Menschen ja nicht tanzen, weil sie gerne tanzen oder weil es Lust ist oder weil es Kultur ist, sondern weil sie an einem Marathon teilnehmen und fragt dann, was müssen das für Menschen sein, in welcher Notlage müssen sie sein, dass sie sich so etwas hingeben. Was müssen das für Menschen sein, die sich so etwas anschauen? Eigentlich könnte es eine Analyse unserer Medienwelt sein. Und was muss das für eine Gesellschaft sein, die so etwas organisiert? Und sagte, da ist das Dunkle. Und damit an diesem Beispiel macht der aufkommenden Faschismus deutlich im Denken. Autoritäre Strukturen, ein sich ergötzen an dem Leid anderer. Das ist das Dunkle, ein Beispiel. Er beschreibt, was in Spanien damals passiert ist mit dem Aufkommen von Franco. Und da macht er deutlich, wo es Kräfte gibt, die eigentlich das, was das Bessere in der Welt sein will, zerschlagen wollen und nicht danach hinstreben, dass sie sagen, wir wollen doch eigentlich eine bessere, eine für alle Menschen mögliche Zukunft. Und dass die Metapher dafür ist der aufrechte Gang, der so schwer zu lernen ist. Neuer Versuch?
Ich zähle innerlich bis drei und guck mal, was passiert. Gut, ausgezählt. Herzlichen Dank, Franziska Vidal. Herzlichen Dank Ihnen fürs Kommen in neuen Jahr. Und ich hoffe, Sie kommen da gut hin. Wird am 8. Januar es weitergehen mit Klaus Kornwachs. Und er hat als Thema, bleiben Sie zuversichtlich, warum eigentlich? Aber vielleicht probieren Sie es mal aus und bis dahin sind Sie gerüstet und dann haben wir wieder eine muntere Diskussion, ob wir zuversichtlich bleiben sollen oder nicht. Tun Sie es, bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank, Franziska Vidal. Dankeschön.